Deutschlandradio Kultur. Weltzeit.
Es war teuflisch. Wir wurden so erzogen, dass Mao uns näher sein sollte als unsere Eltern. Er galt uns als Gott. Jeder andere war nichts. Jeder sollte auf ihn hören. Es war brutal. Wir wollten unsere Feinde schlagen und sie auslöschen.
Zerschlag das Alte, bombardiert die Hauptquartiere, sagte Mao Zedong zur großen Kulturrevolution in China. Der 16. Mai 1966 markierte deren Beginn. Von da an wurden Hunderttausende Intellektuelle und Kulturschaffende verfolgt, gefoltert, getötet oder in den Tod getrieben. Eine Aufarbeitung der Gräueltaten findet bis heute so gut wie nicht statt. Im Gegenteil, eine kritische Debatte erlaubt das offizielle China nicht. Dennoch brechen einige ihr Schweigen, wie eine ehemalige Rotgardistin, die heute einen selbstkritischen Blog schreibt, oder ein Psychologe, der die Traumata der Menschen verstehen und behandeln will. Offene Wunden, der Umgang mit der sogenannten großen Kulturrevolution in China. Darum geht es in der Weltzeit heute. Für Sie im Studio Angelika Windloff. Einen schönen guten Abend. Das Erschreckende an der sogenannten Kulturrevolution war nicht in erster Linie der erneuerte Personenkult um Mao Zedong, der damit seine Gegner in der kommunistischen Partei auszuschalten und seine Macht zu festigen wusste. Es war die ungeheure Welle von Brutalität, die über das Land schwappte, die Propaganda, die vor allem Jugendliche in den Bann zog, die Sprache der Gewalt, die auf Emotionen zielte, das kritische Denken ausschaltete und nicht nur in China ihre Anhänger fand. Sebastian Hesse über die Macht der Demagogie und die große Treibjagd auf alle, denen konterrevolutionäre Umtriebe nachgesagt wurden.
Ein in China bekanntes Propagandaplakat aus dem Jahre 1970 zeigt junge Rotgardisten. Sie winken dem Betrachter aus einem Zugfenster heraus begeistert mit ihren Mao-Bibeln zu. Das Poster glorifiziert die Landverschickung im Rahmen von Maos Kulturrevolution. Massenhaft sind damals gebildete junge Leute aus den Städten in ländliche Provinzen entsandt worden, um das harte und entbehrungsreiche Leben der chinesischen Bauern kennenzulernen. Eine von ihnen war Cao Yifei aus Shanghai, die für 11 Jahre in die Mandschurei verbannt war, von 1968 bis 1979.
Das war ein Wendepunkt in meinem Leben, klagt die heute 68-Jährige. Ich habe die besten Jahre meines Lebens nichts lernen können, keine Schule besuchen, nicht studieren können. Intellektuell war das ein Totalausfall. Wenigstens hat Cao Yifei nichts von den Gewalteskalationen jener Jahre zu spüren gekriegt. Mao Zedong war Mitte der 60er Jahre der Überzeugung, dass eine abgehobene Bürokratenklasse die Macht in China übernommen hatte. Dem wollte er eine Revolution der Volksmassen entgegensetzen. Politik, die Partei, vor allem aber Kulturinstitutionen und das Bildungssystem sollten erneuert werden, von unten. Dafür hetzte er die Massen auf, vor allem die Jugend, entfesselte ihre Gewalt gegen alle vermeintlichen Volksfeinde. Maos betörende Rhetorik in der Mao-Bibel zwischen zwei Buchdeckel gebracht und die Propagandalieder der Kulturrevolution wirkten. Auch bei Cao Yifei. Jeden Morgen wachte ich mit diesen beiden Liedern auf. Der Osten ist rot und diese Seereise bedarf eines guten Kapitäns. Das brauchte man nicht mühsam auswendig lernen, das hatte man schnell verinnerlicht, weil es jeden Tag erklang. Der Kultursoziologe Professor Zhu Dake von der Tongji-Universität in Shanghai hat sich eingehend mit der Propaganda der Kulturrevolution beschäftigt. Für ihn ist die Rhetorik der Schlüssel zum Verständnis. Schon die Sprache strotzte vor Gewalt von Anfang an, sagt Professor Zhu Dake. Die Studenten benutzten Phrasen wie »Macht sie nieder«, »Hängt sie auf«, »Ins Grab mit ihnen« oder »Fackelt sie ab«. Denunziationen, Verleumdungen, Misstrauen, Grausamkeit, Mord, Umerziehung, Deportationen waren an der Tagesordnung. Besonders unkontrolliert wütete Maos Jugendorganisation, die Rote Garde, aufgestachelt durch Worte ihres Idols, attestiert der Kulturkritiker. Seine Wortwahl bewirkte eine Art schwarze Magie, so Judake. Die Leute glaubten wirklich, Maos Worte würden sie vor Gift und vor Schmerzen schützen. So legte er das Fundament für die kultische Verehrung seiner Person. Wie Hitler verstand er es, die großen Plätze zu bespielen. Bis heute kann sich auch Cao Yifei, die während der Kulturrevolution gelitten hat und keinerlei Sympathien für Mao hegt, der betörenden Wirkung seiner Worte nicht entziehen. Man muss ihm zugestehen, dass er ein großer Dichter war, ein Mann des wohlgesetzten Wortes, sagt sie. Deshalb habe ich meine Mao-Bibel bis heute aufgehoben. Professor Judake bestätigt, dass der Mao-Kult von gestern sein mag, die Rhetorik aber noch lebt. Maos Worte sind nicht verstummt. Sie sind das größte Problem im Nachgang der Kulturrevolution. Sie haben sich in der Gesellschaft gehalten und finden sich heute massenhaft auch im Internet, in Online-Debatten ganz normaler Leute. Darin sieht der Kulturkritiker die größte Gefahr, dass die aggressive Klassenkampfrhetorik Maos in die Umgangssprache eingeflossen ist und ihre Macht erneut entfalten könnte. Solange diese Sprachkultur noch existiert, so Professor Judake, solange kann die Kulturrevolution auch wieder ausbrechen. Wir sind an einem Scheideweg. Soweit würde die Zeitzeugin Cao Yifei nicht gehen. Sie beklagt eher, dass die Kulturrevolution offiziell weiterhin totgeschwiegen wird, nie von der Gesellschaft aufgearbeitet wurde. Und speziell junge Leute, die solche Phrasen dieser Tage schick finden, nichts über deren Ursprung wissen. Nur eine Generation später weiß unsere Jugend nichts mehr über die Kulturrevolution, will darüber auch nichts wissen, klagt sie. Deshalb hat sie selber ihr Schweigen gebrochen. Lange haben Zeitzeugen im Alter von Cao Yifei nicht über die dunklen 10 Jahre reden wollen, besonders wenn sie selber in Gewalttaten verstrickt waren. Seit kurzem ändert sich das aus naheliegendem Grund. Die Kulturrevolution war ein lächerliches und verrücktes Desaster, so die 68-Jährige. Unsere Nation hat sich mit diesem Zeitabschnitt nie auseinandergesetzt. Es ist nichts daraus hervorgegangen, was man auch nur im Entferntesten als gut bezeichnen kann. Am 16. Mai 1966 begann die Kulturrevolution. 10 Jahre später endete sie offiziell mit Maos Tod.
Geschichtsschreibung in China ist ein heikles und vor allem hochpolitisches Thema. Die Interpretation der Geschichte ist fest in der Hand der Kommunistischen Partei. Viele Chinesen haben deshalb eine sehr ungenaue Vorstellung, was die jüngere Vergangenheit ihres eigenen Landes angeht. Aber nicht alle wollen sich damit abfinden. Laienhistoriker zum Beispiel befragen ihre Eltern und Großeltern nach Mao Zedongs sogenanntem großen Sprung nach vorn, der zu einer Hungersnot mit Millionen Toten führte. Andere erinnern sich ihrer Rolle als Opfer oder als Täter, während Maos Kulturrevolution, die Mitte der 60er Jahre begann und ursprünglich zum Ziel hatte, die Widersacher des großen Vorsitzenden zu beseitigen. Axel Dorloff zur Kulturrevolution 50 Jahre später.
Kellnerinnen in Militäruniform bringen rotgeschmorten Schweinebauch. Ein Lieblingsgericht von Mao Zedong. An den Wänden hängen großformatige Poster aus der Zeit der Kulturrevolution. Das Nostalgie-Restaurant Renmin Gongshe Dashetang im Pekinger Stadtteil Haidian sieht aus wie eine Gemeinschaftsküche im China der 60er Jahre. Mit Liebe fürs Detail und für den großen Vorsitzenden, sagt Restaurantmanager Xia Shushang.
Wir haben dieses Restaurant eröffnet, um an unsere Kultur in der Vergangenheit zu erinnern. Unsere Gäste, die bei uns essen, vermissen Mao Zedong sehr. Wir dürfen die junge Generation nicht vergessen lassen, dass der große Vorsitzende uns durch den Kampf für ein besseres Leben geführt hat.
Xia zeigt stolz auf die vielen großformatigen Plakate an der Wand. Mao Zedong als junger Revolutionär in Denkerpose, als militärischer Führer vor Chinas Kriegsschiffen, als gefeierter Redner vor tausenden Menschen, die alle eine Mao-Bibel in der Hand halten.
Das Bild hier ist eine Szene aus der Kulturrevolution. Mao hat jeden dazu aufgerufen, gemeinsam stärker zu werden und die Schwierigkeiten zu überwinden. Wann auch immer Mao zu der Zeit den Leuten zugewinkt hat, gab es frenetischen Applaus. Jeder hat in dieser Zeit die Werke Mao Zedongs bei der Arbeit gelesen und zitiert. Verglichen mit heute waren die Menschen damals ehrlicher und weniger korrupt.
Yu Xiangzhen würde dieses Restaurant nicht betreten. Bei ihr schmerzt die Erinnerung an die Zeit der Kulturrevolution. Und deshalb hat Yu Xiangzhen irgendwann beschlossen, das zu tun, was Millionen ehemalige Rotgardisten in China nicht machen. Offen über die Zeit der Kulturrevolution zu reden. Yu schreibt ihren eigenen Blog. Im Internet veröffentlicht sie Geschichten von damals, ihre persönlichen Erinnerungen.
Am 18. August 1966, frühmorgens um 3, versammelten sich die Rotgardisten und zogen zu einer Massenversammlung zum Platz des himmlischen Friedens. Ungefähr um 9 Uhr war der ganze Platz in heller Aufregung. Als Mao Zedong auf das Tor des himmlischen Friedens stieg, schrien die Leute wie verrückt: Lang lebe der große Vorsitzende Mao. Wir guckten zu ihm hinauf wie zur Sonne. Wir wurden alle verrückt, auch ich. Wir sprangen und schrien herum.
Zehntausende Rotgardisten wedeln an diesem Tag hysterisch mit der roten Mao-Bibel. Rebellion ist gerechtfertigt, zerschlagt das Alte, bombardiert die Hauptquartiere. Das sind im Kern die Botschaften von Chinas Führer Mao Zedong, als er im Mai 1966 die Kulturrevolution ausruft. Und die Rotgardisten sind seine Soldaten. Mao wittert überall Unterwanderung, verdächtigt seine alten Kampfgefährten nicht mehr zu ihm zu halten, will Macht innerhalb der Partei zurückgewinnen. Die Kampagne richtet sich gegen alte Ideen, Kultur, Bräuche und Gewohnheiten. Mao will das Erbe der alten Gesellschaft auslöschen. Und Yu Xiangzhen macht als 13-jähriges Mädchen begeistert mit, in der Truppe der Roten Garde.
Es war teuflisch. Wir wurden so erzogen, dass Mao uns näher sein sollte als unsere Eltern. Er galt uns als Gott. Jeder andere war nichts. Jeder sollte auf ihn hören. Es war brutal. Wir wollten unsere Feinde schlagen und sie auslöschen.
Yu Xiangzhen ist heute 64 Jahre alt. In ihrem sportlichen Stil wirkt sie deutlich jünger. Ihre Schule von damals steht noch. Rote, unauffällige Backsteingebäude an einer vielbefahrenen Straße im südöstlichen Pekinger Stadtteil Chongwen. Yu klammert sich am schwarzen, gusseisernen Eingangstor der Schule fest und erinnert sich an das Jahr 1966.
Zu der Zeit waren die vier Gebäude hier immer mit großen Schriftpostern verkleidet, sogenannte Wandzeitungen. Darauf wurden Lehrer und Beamte denunziert und erniedrigt. Die Lehrer wurden auch geschlagen. Das geschah im Befragungsraum im ersten und zweiten Geschoss des Lehrgebäudes. Weil mein Schlafsaal direkt neben diesem Gebäude lag, konnten wir oft nicht schlafen, weil die Leute so laut geschrien haben.
Auch an Yus Schule wurden Lehrer mit Holzknüppeln im Namen der Revolution verprügelt und gefoltert. Manche sogar getötet oder in den Tod getrieben. Und nicht nur Lehrer, es konnte im Prinzip jeden treffen. Beamte, Universitätsmitarbeiter, die eigenen Eltern. Die Erinnerungen an diese Zeit kommen bei Yu Xiangzhen immer wieder hoch. Sie lauern hinter den Ecken des Alltags. Zum Beispiel, wenn Yu das Lied »Der Osten ist rot« hört. Ein patriotischer Song aus dem gleichnamigen Musical aus den 60er Jahren. Ein Loblied auf den großen Vorsitzenden Mao Zedong. Während der Kulturrevolution hatte das Lied fast den Status einer Nationalhymne. Die angeblichen Feinde des Kommunismus, unter ihnen viele Intellektuelle und Kulturschaffende, werden während der Kulturrevolution denunziert, geschlagen und gedemütigt. In Arbeitslager aufs Land geschickt. Die ehemalige Rotgardistin Yu Xiangzhen fühlt sich bis heute mitschuldig. Auch deshalb hat sie ihren Internetblog zur Kulturrevolution begonnen.
Ich bin kein Opfer der Kulturrevolution. Als eine Zeitzeugin versuche ich zu beschreiben, was damals passiert ist. Und ich möchte andere dazu ermutigen, ebenfalls zu erzählen, was damals mit ihnen geschehen ist. Je mehr Menschen ihre Erinnerungen und Erlebnisse teilen, desto mehr werden wir über die Kulturrevolution lernen.
Die dunklen Seiten der kommunistischen Herrschaft werden in China gerne verschwiegen und verdrängt. Das gilt für das Massaker am Platz des Himmlischen Friedens 1989 genauso wie für die Kulturrevolution. Offiziell gibt es zwar eine Resolution der kommunistischen Partei aus den 80er Jahren, die Kulturrevolution einen Fehler nennt. Eine kritische Aufarbeitung findet aber nicht statt, sagt Bao Tong, ein ehemaliger Spitzenfunktionär, der bei der Partei durch seine liberale politische Haltung in Ungnade gefallen ist. Ein Dissident, der jahrelang im Gefängnis saß.
Der Hauptgrund liegt darin, dass die Regierung nicht möchte, dass die Partei als Verursacher dieser historischen Katastrophe angesehen wird. Chinas Führung sollte den Menschen die Wahrheit über die Kulturrevolution erzählen, über die Grausamkeiten, die sie in China angerichtet hat, basierend auf den Fakten. Aber das historische Archiv zur Kulturrevolution ist immer noch geheim.
Internationale Historiker sprechen in neueren Schätzungen von 1,5 bis 1,8 Millionen Toten, von 22 bis 30 Millionen direkt politisch Verfolgten und mehr als 100 Millionen indirekt Betroffenen. Letztere sind vor allem Opfer von Sippenhaft. Das Jahrzehnt von 1966 bis 1976 hat in China eine ganze Generation traumatisiert und wirkt bis heute nach, sagt Kritiker Bao Tong.
China ist deshalb lange Zeit rückständig geblieben. Die Kulturrevolution hat Chinas wirtschaftliche Basis zerstört, die politische Moral und die Ethik. Sie hat das ganz normale soziale Leben in China zerstört und dafür gesorgt, dass sich alle gegenseitig wie Feinde behandelt haben. Und fast jeder wurde irgendwann selbst zum Opfer.
Die Kulturrevolution hat fast alle Winkel der Volksrepublik erreicht. Nahezu jede Familie in China ist von dieser Zeit geprägt und hat ihre eigenen Geschichten. Erzählt werden die aber bis heute kaum. Es herrscht das große Schweigen.
Unter den derzeitigen gesellschaftlichen Bedingungen will keiner Ärger bekommen. Aber die Kulturrevolution ist nicht aus der Erinnerung der Menschen gelöscht. Sie spielt sich zwar nicht auf der Oberfläche ab, aber sie ist tief vergraben. Gewöhnlich spricht man nicht darüber. Wenn du das Thema öffentlich diskutieren würdest, könnte das für deine Familie eine Katastrophe bedeuten. Aber trotzdem, die Kulturrevolution lebt in der Erinnerung der Menschen.
Es sind die individuellen Erinnerungen an die Zeit der Kulturrevolution, mit denen auch Shi Qijia arbeitet. Er ist Psychoanalytiker und Direktor des Forschungsinstituts für Psychologie in Wuhan in der Provinz Hubei. Der Wissenschaftler hat viele Jahre in Deutschland studiert und gearbeitet. Sein Spezialgebiet ist die Traumaforschung. Und die Kulturrevolution bleibt für die chinesische Gesellschaft ein kollektives Trauma, ein Tabuthema, weitgehend unbearbeitet, sagt Shi Qijia.
Ich glaube, dass diese Schweigende oder schwer zu äußern, ist schon ein Symptom von Trauma. Manche Trauma ist sehr grausam. Deshalb, die haben daran gewöhnt, das nicht zu äußern. Oder die wussten nicht, auf welche Weise das äußern. Als sie Kinder waren, die haben also face-to-face miterleben, was da passiert. Was der Red Guard zu ihren Eltern, zu den Liebensfuß-Großeltern gemacht.
Was hat die Kulturrevolution in der chinesischen Gesellschaft angerichtet? Wie hat sie die Seele der Menschen verletzt, verändert, beeinflusst? Und welche Spätfolgen sind bis heute noch zu spüren? Das sind die Fragen, denen Shi Qijia als Psychoanalytiker nachgeht. Zu ihm kommen Menschen und suchen Hilfe.
In Kulturrevolution, man sagt immer so, entweder oder. Entweder du hast recht oder ich habe recht. Entweder du gehörst zu dieser schlechten Familie oder du gehörst zur unteren Seite. Nach diesem psychoanalytischen Gesichtspunkt ist es schwarz-weiß. Die haben nur schwarz-weiß. Ich glaube, das ist eine Phänomen, die wir sehen.
Die Betroffenen leben mit Scham, Angst und Nervosität. Die wenigen Studien, die es gibt, zeigen, dass das Trauma auch physische Folgen hat. Von Migräne bis zu Herz-Kreislauf-Problemen. Die wissenschaftliche und therapeutische Beschäftigung mit dem kollektiven Trauma Kulturrevolution, gewollt ist das in China nicht. Schon gar nicht wird es gefördert. Der Psychoanalytiker Shi Qijia gilt als einer von wenigen.
Ein Kollege von mir würde mit diesem Thema als Doktorand, das würde also abgelehnt. Mein Wunsch ist, also eine tiefe Diskussion über die Kulturrevolution verbreiten zu können. Ich glaube also, jetzt ist für uns auch die Zeit, also aus der psychoanalytischen Gesichtspunkt zu starten, über Kulturrevolution, was passiert da, was dann hat damals geändert. Also ich glaube, das ist mein Wunsch.
Für die ehemalige Rotgardistin Yu Xiangzhen ist ihr Blog über ihre Erlebnisse während der Kulturrevolution auch eine Art Therapie. Eine persönliche Form der Aufarbeitung. Aber ihr Blog hat auch Kritiker.
Viele Leser, die nicht meiner Meinung sind, sagen, die Kulturrevolution sei gut gewesen. Eine der besten Zeiten für die Arbeiterklasse. Sie wollen mich wegen Verleumdung verklagen, weil ich die Kulturrevolution in ihren Augen beschmutze. Am Anfang haben mich etwa ein Drittel der Leser übel beschimpft. Aber es war immer so, dass mehr Leute gesagt haben, es war so, wie ich es beschreibe. Als ich dann 10 Artikel geschrieben hatte, sind die verletzenden Kommentare und Beschimpfungen fast ganz verschwunden.
Einen offenen oder öffentlichen Umgang mit der Kulturrevolution gibt es in China nicht. Das Thema steht nicht auf dem Lehrplan der Schulen. Journalisten schreiben kaum darüber. Kritische Forschung von Historikern ist unerwünscht.
Ein halbes Jahrhundert ist jetzt vergangen, aber wir haben die Kulturrevolution nie kritisch reflektiert. Die Kommunistische Partei hat die Kulturrevolution Anfang der 80er Jahre mit 2 Worten belegt: Aufruhr und Katastrophe. Aber das war's. Es gab so viele Opfer. Die Regierung müsste sich entschuldigen. Das wäre zwingend notwendig.
Davon ist China aber weit entfernt. Offiziell gilt die Kulturrevolution zwar als ein dunkles Kapitel Chinas, aber die Führung hat Angst, dass es den Ruf der Partei beschädigen könnte, wenn darüber zu viel diskutiert wird. Also werden alle Informationen zur Kulturrevolution zurückgehalten. Die Partei ist besorgt über den Ruf Mao Zedongs und um ihren eigenen. Deshalb stehen Menschen wie die ehemalige Rotgardistin Yu relativ alleine da, wenn sie eine rechtliche Aufarbeitung fordern.
Für die großen und offensichtlichen Verbrechen während der Kulturrevolution müsste es eine ordentliche juristische Aufarbeitung geben, damit jedem klar wird, es gibt keine gesellschaftlichen Bedingungen, in denen man das Leben anderer Menschen einfach bedrohen oder zerstören kann.
Yu Xiangzhen darf ihre Geschichten aus der Zeit bislang zwar ungestört im Internet veröffentlichen, 50 Jahre nach Beginn der Kulturrevolution sieht sie aber nicht, dass sich das große Schweigen im Land lockert.
Ich finde nicht, dass sich die Situation entspannt hat. Es ist wie immer sehr streng. Schon im vergangenen Jahr hatte das Propagandaministerium die staatlichen Medien mehrfach dazu aufgerufen, die Kulturrevolution nicht zu thematisieren. Die Kontrolle ist heftig. Die Menschen sollen nicht darüber reden. Und wenn man nicht darüber redet, denkt man auch weniger nach. Die meisten schweigen. Nur einige wenige lesen darüber, machen sich ihre eigenen Gedanken und trauen sich, über die Kulturrevolution zu reden.
Yu wird weiter bloggen, ihre persönlichen Erinnerungen aus der Zeit der Kulturrevolution ins Internet stellen. Auch in der Hoffnung, dass sich künftig mehr Menschen damit befassen und die staatlich verordnete Amnesie durchbrochen wird. Solange bleibt die Kulturrevolution eine Wunde der gesamten Volksrepublik, die bis heute nicht verheilt ist.